Ihr seid gerade nach Hause gekommen, es war ein langer Tag, es ist Herbst, es ist dunkel, es ist kalt, es regnet und jetzt müsst ihr auch noch was zu essen kochen und natürlich fehlen Nudeln. Es war ja auch stressig die letzten Tage, einkaufen ging nicht immer, passiert. Ja und jetzt? Ja, wahrscheinlich wieder was bestellen, obwohl ihr ja eigentlich wisst, wie die Arbeitsbedingungen für die FahrerInnen dort sind.
Also an sich habe ich schon schlechteres Gewissen für die ganzen Lieferfahrer und so, weil das ja schon kein schöner Job ist. Deswegen versuche ich da auch immer Trinkgeld zu geben.
Facts und Feelings.
Wir schauen auf Gefühle, die uns oft beschäftigen und versuchen, einen größeren Sinn darin zu finden. Ich bin Pschemmergezhuk und die Situation, die ich da gerade beschrieben habe, die kenne ich zu gut. Ganz ehrlich, Leben ist anstrengend. Ich koche schon oft vor, ich kaufe auf Vorrat, aber es klappt halt auch nicht immer. Und in solchen Fällen bestelle ich dann doch hin und wieder was, auch wenn ich ganz genau weiß, wie prekär die Arbeitsbedingungen für die Menschen bei Lieferdiensten sind. Es gibt ja eigentlich über jeden größeren Anbieter irgendeine Doku oder irgendeinen Bericht, wie schlimm es für diejenigen ist, die dort arbeiten. Und heute wollen wir uns dieses Dilemma etwas genauer anschauen. Vielleicht können wir ja sogar die Frage klären, ob es denn jetzt vertretbar ist oder nicht, Essen bei Lieferdiensten zu bestellen. Ich war mir sicher, noch bevor wir so richtig angefangen haben mit der Folge, dass ich nicht der Einzige sein kann, der sich öfters mal in diesem moralischen Zwiespalt befindet. Deshalb hat meine Kollegin Grit mal den Test gemacht und euch befragt.
Aber meine Eltern hatten damals einen Imbiss und auch selber Fahrer gehabt. Da muss man auch sagen, was man am besten machen kann. Also wie ich das immer gehört habe, ja, ansprechendes Trinkgeld geben. Also nicht solche 10, 50 Cent Geschichten. Das sehen Fahrer ehrlich gesagt sehr ungerne. Oder wenn man im 5. Stock im Altbau wohnt und dann die Fahrer immer hochlaufen lässt, das ist ehrlich gesagt bei den meisten der größte Knackpunkt schon. Also dass man solche Bestellungen nicht gerne sieht. Es wäre wahrscheinlich auch am angenehmsten, wenn man keine runtergeht und selber das Essen dann hochnehmen würde, wenn es halt möglich ist natürlich.
Ich würde sagen, die Bezahlung ist nicht so hoch. Zum einen das und zum anderen halt auch, keine Ahnung, die sind ja Tag und Nacht unterwegs und die ganze Zeit auf dem Fahrrad und egal bei welchem Wetter. Und sonst sind ja auch die Personen, die das machen, eher benachteiligt in unserer Gesellschaft. Das sind ja jetzt meistens keine jungen Studenten, sondern die haben ja meistens auch einen Migrationshintergrund, weil sie irgendwie nicht anders arbeiten dürfen oder können. Und das ist ja dann schon sehr ausbeuterisch.
Naja, manchmal ist es halt eben bequem und das gibt einem auch ein gutes Gefühl, dass man neben dem ganzen Leistungsdruck und Stress dann halt eben sich mal was gegönnt hat. Das, was für andere Leute dann zur Sauna gehen oder irgendwie in den Urlaub fahren ist, das ist dann, naja, natürlich nicht so extrem, aber schon etwas, wo man sich sagt, das ist jetzt ein schönes Gefühl, dass ich mir das jetzt leiste.
Habe ich nie darüber nachgedacht. Ich denke aber jedes Mal, dass ich diese Fahrer sehe, die so schnell immer überall fahren müssen, da denke ich mir immer so, wow, das ist irgendwie nicht so toll. Also das würde ich nicht gerne machen wollen irgendwie. Aber tatsächlich, das bei der Entscheidung nie eine Rolle gespielt. Aber ja, vielleicht ist ja auch wert, darüber nachzudenken.
Irgendwie merke ich, so richtig klar seid ihr auch nicht. Es ist ja eher so ein, ja, also wenn man da mal richtig hinschauen würde. Aber so eine klare Meinung dafür oder dagegen, die gab es ja nicht wirklich. Aber es ist natürlich ein bisschen beruhigend auch für mich zu merken, dass andere auch dieses Problem kennen und sich halt auch oft genug dafür entscheiden, trotzdem zu bestellen. Und ich finde es auch ein bisschen lustig, dass wir alle so ein ähnliches Argument nehmen, um uns zu rechtfertigen. Dieses, ja, aber ich gebe ja auch Trinkgeld. Okay, jetzt mal volle Transparenz. Ich war selber eine Zeit lang Lieferfahrer. Also ich weiß voll, wie hart diese Arbeit ist. Dieser Zeitdruck, dieses nicht wirklich vorhandene kollegiale Miteinander und vor allem eben diese körperliche Anstrengung. Ja, und trotzdem bestelle ich ja selber ab und zu. Und ja, ich finde es auch nicht zu 100% richtig. Aber ich bin da ja jetzt schon auch ein paar Jahre raus und deshalb haben wir jemanden eingeladen, der sich deutlich mehr mit der Thematik auskennt. Ori Mittenmeier hat selbst einige Jahre als Lieferfahrer auf dem Fahrrad gesessen und darüber hat er auch ein Buch geschrieben. Das heißt Ausgeliefert, wie Lieferdienste ihre Fahrer ausbeuten, warum uns das alle ärmer macht und was wir dagegen tun können. Das ist auch erst vor wenigen Wochen erschienen. Ori ist außerdem Gewerkschafter und sagt, als er noch als Fahrer in der Branche gearbeitet hat, da waren die Bedingungen noch viel schlimmer, aber durch die Gewerkschaften habe sich schon einiges getan. Und er erzählt, Diese physische Anstrengung, die ist gar nicht das größte Problem an diesem Job.
Das ist eine sehr körperlich harte Arbeit. Aber ich hatte auch Bock auf körperlich harte Arbeit. Ich hatte nicht irgendwie Lust, irgendwie im Büro zu sitzen. Und es gab auch für mich nicht die Option, in einem Büro zu sitzen. Von daher würde ich weniger sagen, dass die harte Arbeit mich genervt hat. Mich hat vor allem genervt, dass ich mit ganz vielen anderen Kolleginnen damals unsere Gehälter teilweise oder gar nicht vollständig ausgezahlt bekamen. Und das war bei uns so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr, weil auf der einen Seite wurden wir geknechtet, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes durch die komplette Innenstädte, wo wir unser Liefergebiet hatten, wo wir in möglichst schneller Zeit, in möglichst kurzer Zeit Essen ausliefern mussten und dann immer sofort abgemahnt wurden, immer sofort unter Druck gesetzt wurden, wenn wir irgendwas nicht in Ordnung gemacht hatten. Aber auf der anderen Seite sich dieses Unternehmen es erlauben konnte, unsere Gehälter nicht vernünftig auszuzahlen. Und das war für uns dann eine Schieflage, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben vieles ausgehalten, wir haben oft gedacht, gut, es ist ein Start-up. Und das ist ja das, was diese Unternehmen ja gerne machen, dass sie sich als einen Start-up verkaufen, weil dann rechtfertigen sie dann immer damit, dass etwas nicht so ganz gut funktioniert, und konnten dann den eigentlichen Umstand damit maskieren, dass es ja eigentlich ein globaler Konzern ist, das ja wahnsinnig viele Millionen Investitionen tätigt.
Ori hat uns auch berichtet, dass die körperliche Arbeit natürlich Spuren hinterlässt, nur halt oft nicht sofort. Aber klar, bis zu 10 Kilo auf dem Rücken, eine 6- oder 8-Stunden-Schicht, mega viele Treppen, das macht ja was mit dem Körper. Und Ori habe sich in seinen 20ern oft überschätzt und jetzt mit 32 zahle er halt den Preis. Am Ende ist dieser Job für ihn auch Ausbeutung.
Solange es keinen Tarifvertrag gibt, ist es für mich erstmal auch als Gewerkschafter Ausbeutung. Weil es braucht halt Tarifverträge, damit du dann halt dir all das auch leisten kannst, was dieser Job mit sich bringt. Was bringt dieser Job grundsätzlich mit sich? Dass du Arbeitsmittel selber zur Verfügung stellen musst. Und was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass du eigene Fahrräder zur Verfügung stellst. Und dann heißt das eben, dass es nicht ausreicht, mit einem billigen Fahrrad rumzufahren, wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest, sondern du brauchst ein Rennrad, du brauchst ein Mountainbike oder vielleicht ein E-Bike, und dann kommen schnell ein paar tausend Euro im Jahr zusammen. Das kann man nicht mit Mindestlohn stemmen, vor allem wenn man sich jetzt beispielsweise Berlin anguckt und wie teuer dann eben die Lebenssituation ist, wie teuer die Mieten hier sind. Das mit einem Mindestlohn aufzufangen und das dann mit einem Lieferjob aufzufangen, ist fast unmöglich. Insofern ist es immer noch eine Form der Ausbeutung, wenn man nicht von einem Job alleine leben kann.
Das mag sich für manche von uns echt weit weg anfühlen, diese Struggles. Vor allem, wenn wir sonst nur auf der Seite sind, die die Tür aufmacht und das Essen annimmt. Aber Oris Buch hat nicht umsonst im Titel »Wie Lieferdienste uns alle ärmer machen«.
Ich möchte mit diesem Buch erreichen, dass wir uns ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Niedriglohnsektor auf der einen Seite unsichtbar ist, aber auf der anderen Seite eben uns allen drohen kann, in dem Moment, wo wir kündigen oder gekündigt werden. Und dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns gewerkschaftlich organisieren, um eben genau das zu verhindern. Weil je größer der Niedriglohnsektor ist, umso größer ist dann ja auch die Gefahr für die Demokratie, weil die Unzufriedenheit dann halt einfach steigt, wenn du länger im Niedriglohnsektor angedockt bist, weil du dann dir nichts mehr leisten kannst, weil du die gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten verweigert wirst, weil du dann die ganze Zeit zu hören bekommst von irgendwelchen Finanzministern, die unterstellen, das wären alles Sozialschmarotzer oder Bürgergeld ist viel zu teuer, da entsteht eine Wut. Und diese Wut ist gefährlich. Diese Wut sorgt dann dafür, dass dann rechte Kräfte das aufgreifen können und dann für ihre eigene Agenda nutzen können. Und dann haben wir den Salat, wie wir den halt aktuell gerade haben. Und das ist so ein bisschen, bevor ich mich jetzt weiter richtig in Rage rede, so ein bisschen, was ich damit eben meine, warum Niedriglohnsektor uns alle ärmer macht.
Jetzt ist diese Kritik ja schon auf einer relativ hohen Ebene. Also ich mache mir jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken über die politische Bedeutung des Niedriglohnsektors, wenn ich halt Hunger habe, müde bin und nicht genug Essen im Kühlschrank liegt. Wir wollten von Ori deshalb auch noch ein paar konkrete, praktische Tipps. Und die Trinkgeldfrage, die beantwortet er recht klar. Also Trinkgeld sei das bare minimum, sagt er. Wer sich eine Pizza für 15 Euro leisten könne, finde halt auch noch den Euro oder zwei für Trinkgeld. Aber wenn es stattdessen darum geht, Lieferdienste komplett zu boykottieren, da wirkt er auf mich nicht so entschlossen.
Kann man gerne machen, aber muss man sich halt vor Augen führen, dass damit auch Arbeitsplätze kaputt gehen. Und wir leben nun mal in einem kapitalistischen System. Du brauchst Arbeit, damit du teilnehmen kannst in dieser Gesellschaft. So, ich meine, hätten wir kein kapitalistisches System, dann kannst du es auch gerne boykottieren. Und dann muss man aber auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn dann Arbeitsplätze da weggehen. Aber die Wahrheit ist doch nun mal, wenn jetzt alle Kunden, alle Menschen jetzt sagen, ich bestelle jetzt nicht mehr bei diesem Lieferdienst, dann gehen auch echte Existenzen kaputt. Und nämlich die Menschen, die sowieso schon wenig haben, dann am Ende des Tages noch weniger haben, dann Bürgergeld beziehen müssen und dann dann am Ende sich von Medien oder rechten Narrativen vorwerfen lassen zu müssen, dass sie irgendwelchen Steuergeldern auf der Tasche liegen. Das ist ein Problem.
Wenn ich ehrlich bin, bin ich mit meinem Problem keinen Schritt weitergekommen. Also ich weiß jetzt, dass viele von euch auch mit der Entscheidung strugglen. Ich habe auch erfahren, dass die Arbeitsbedingungen wirklich hart sind und die Rider oft mit ihrer Gesundheit zahlen, aber auch einfach mit dem eigenen Geld, wenn sie sich einfach ein Rad kaufen müssen. Und dass wir uns als Gesellschaft mit dem Niedriglohnsektor befassen müssen, dass uns das betrifft, ja. Und das ist alles schon gut zu erfahren und da waren auch neue Sachen für mich dabei, so ist nicht. Aber es bleibt irgendwie dieser Zwiespalt und ich merke, ich komme alleine bei diesem Dilemma nicht weiter. Deshalb haben wir jemand eingeladen, die sich mit Dilemmata hervorragend auskennt, Rita Molzberger. Sie ist nämlich Philosophin. Und deshalb will ich von ihr wissen, auch wenn ich all das hinter den Lieferdiensten kenne, ob es trotzdem okay ist, ab und an mal zu bestellen.
Da du die Frage stellst, nehme ich an, es ist nicht so richtig okay, weil du dich das sonst vermutlich gar nicht fragen würdest. Du bringst ja schon selber die Macht der Gewohnheit ins Spiel und es ist signifikant, dass du sagst, ich habe da sogar gearbeitet. Ich finde aber interessant, dass wir dabei die Arbeit, die gemacht wird, so rausrechnen. Ne? Also wir sehen dann nur, das Essen kommt an die Tür und spalten das vielleicht so ein Stück auch ab, dass wir wissen, Arbeit ist zwar ein Grundphänomen menschlichen Seins, würde Eugen Fink sagen. Wir alle arbeiten ständig an der einen oder anderen Sache. Wir müssen arbeiten, um zu überleben. Aber wir wissen auch, da wo Arbeit entfremdet ist, da ist sie nie so wirklich gut. Insofern wissen wir auch eigentlich, es ist nicht so richtig okay, dass andere so schlechte Arbeitsbedingungen haben. Und das war ja deine Frage.
Das heißt, wenn es darum geht, sich schlecht zu fühlen und bei den Lieferdiensten zu bestellen, geht es gar nicht so sehr um dieses Bedienstetenprinzip, dass also ich lasse andere Leute für mich arbeiten, sondern das Problem ist eigentlich, dass diese Menschen keine sinnstiftende Arbeit haben und ich das befeuere.
Das postulieren wir, ne? Kann ja sein, dass da jemand Sinn drin findet. Das wäre natürlich prima und dann freuen wir uns. Aber wir wissen von den Arbeitsbedingungen, dass die nicht so toll sind. Sonst käme diese Frage ja auch nicht auf, ob das ethisch, moralisch korrekt ist. Wir wissen, dass die Bedingungen eben schwierig sind, dass Menschen da sehr unter Zeitdruck sind, dass sie nicht allzu gut bezahlt werden und im Zweifel sogar nicht allzu freundlich behandelt werden. Und das ist alles nicht so gut.
Aber angenommen, ich habe mich damit jetzt nie so richtig beschäftigt. Also ich sehe da auch wirklich kein Problem darin. Ist das auch ein Problem oder bin ich dann auch so ein bisschen freigesprochen davon? Weil ich meine jetzt mal ganz ehrlich, also die Welt ist schon sehr komplex. Ich kann jetzt auch nicht jedes Problemfeld kennen und bearbeiten.
Das stimmt. Aber wir sind ja fähig, moralisch und ethisch sensibel durch die Welt zu gehen. Wenn auch nur das. Wir können das nicht die ganze Zeit. Du hast ja völlig recht. Ich werde verrückt, wenn ich mir bei allem, was ich tue, überlege, was da so an möglichem Leid dran hängt. Schon die Gegenstände um mich rum würden mich anschreien, wenn sie von ihren Herstellungsbedingungen erzählen würden. Aber die moralische Sensibilität, die wir haben, die muss eben auch geübt werden. Und dadurch, dass ich kein Problem drin sehe, ist natürlich nicht das Problem weg.
Gleichzeitig denke ich mir manchmal, das sind oft Menschen, die vielleicht gar keinen anderen Job haben und manchmal freue ich mich ja auch, immerhin haben sie einen Job. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja selber auch mal bei einem Lieferdienst gearbeitet und dachte mir eigentlich, ja, ist ja nett. So klar, das System ist schon ein Problem. Wo hört denn meine persönliche Verantwortung eigentlich auf?
Ja, da gibt es ein schönes Gedankenexperiment von Rawls zur gerechten Gesellschaft. Da hole ich mal ein bisschen aus. Der sagt, wir müssten eine Gesellschaft jeweils so planen, dass ich mit jeder mir zugewiesenen Position am Ende zufrieden sein könnte. Also ich weiß vorher nicht, wo ich so lande im System. Und damit diese Gesellschaft gerecht ist, muss sie so eingerichtet sein, dass ich mit jeder Position zufrieden sein könnte. Also ist meine persönliche Verantwortung schon da, dass ich mich frage, sind alle Positionen so, dass ich das befürworten könnte? Sind sie nicht, Spoiler-Alarm. Und es ist natürlich völlig menschlich, dass ich mich da nicht ständig mit befassen kann. Aber ich würde sagen, um Verantwortung zu übernehmen, muss ich versuchen, Antworten zu finden. Das heißt aber auch, ich muss mir erstmal die Frage stellen und nach Antworten suchen.
Habe ich nicht aber auch ein Recht einfach auf Faulheit? Würdest du sowas unterschreiben?
Ja, schon. Also es ist ja auch Mensch sein, faul und feige zu sein, ne? Und sich vor Verantwortung zu drücken und so. Und wir sind auch nicht nur Vernunftwesen. Das ist sogar viel zu wenig, wenn wir auf die moralischen Imperative nur pochen als vernünftige Wesen, weil Menschen eben auch lustbetont sind und ihre Gewohnheiten haben und Sinnenwesen sind und einfach Hunger haben und essen wollen und diese Dinge. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn wir diese Kognitionslastigkeit unserer Moral mal befragen würden oder mehr leiblich spürbar machen würden. Also man könnte ja mal testen, wie viel Aufwand ist das, wenn ich für jemanden sein Lieblingsgericht koche und dem das bringe. So, dann mache ich das im Zweifel sogar noch gerne, weil ich die Person mag oder so. Aber ich spüre dann, dass das Arbeit ist und dass das aufwendig ist und vielleicht in Köln sagt man useliges Wetter und ich muss da aufs Fahrrad und so. Und dann wäre meine Vernunft vielleicht um etwas Sinnlichkeit ergänzt.
Wir haben ja viel jetzt drüber gesprochen und ich möchte jetzt eine Lösung auch. Also du sagst, die Lösung wäre selber kochen, liefern, okay. Aber wenn ich jetzt an einem harten Arbeitstag nach Hause komme und ich möchte nicht kochen, weil ich müsste ja noch einkaufen und ich weiß aber auch um diese Arbeitsbedingungen, wie soll ich diese Ambiguität lösen oder muss ich sie einfach mal aushalten?
Ja, aushalten ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, denke ich. Wie gesagt, sich die Frage stellen, damit man Antworten geben kann und Verantwortung übernehmen. Zumindest nicht so tun, als sei das alles kein Problem. Und vielleicht schaffe ich es ja doch, vor die Tür zu gehen und mich noch wohin zu bewegen. Oder ich schaffe es immer öfter mal für 2 Tage vorzukochen. Oder ich schaffe das, mich mit FreundInnen zu verabreden und gemeinsam zu kochen. Die Ad-hoc-Lösung ist das eine, aber den Lebensstil, die eigenen Haltungen und den Habitus zu überdenken und vielleicht auch was zu verändern, denn das können wir ja, das wäre vielleicht der zweite Weg.
Also du sagst ganz klar, bestellen bei Lieferdiensten findest du nicht vertretbar.
Nö, das habe ich nicht gesagt. Zu so einfachen Antworten kriegst du eine Philosophin natürlich nicht. Aber ich glaube, es geht nicht ohne die moralische Frage dahinter, ob das gut ist.
Und wenn ich sie mir gestellt habe, ist es trotzdem okay?
Nö, okay ist es nicht. Aber vielleicht muss ich aushalten, dass ich Dinge tue, die nicht okay sind.
Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Also ob ich Rita wirklich mit meiner überraschenden, zugespitzten Frage zu einem klaren Ja oder Nein kriege. Es ist einfach ein Dilemma. Wie aber ja einiges, wenn wir irgendwie versuchen, bewusst durch die Welt zu gehen. Meine Kollegin Grit hat ja wirklich mit vielen Menschen gesprochen und ich glaube, Benito hat die beste Lösung von allen präsentiert.
Ich bestelle auch kein Essen. Mama macht das beste Essen.
Und du selber kannst auch kochen?
Nein, ich kann nicht kochen. Aber ich bin gerade dabei. Ist auch in progress. Ich bin dabei.
Und das passt ja auch wieder zu dem, was uns Philosophin Rita Molzberger gesagt hat, dass man manchmal einfacher entscheiden kann, wenn man selbst etwas erlebt hat und selbst spürt, wie anstrengend Kochen sein kann. Ich nehme aus dieser Folge vor allem mit, dass uns natürlich niemand freispricht und sagt, klar, es ist immer okay, Essen zu bestellen. Ich finde es aber auch schon hilfreich, die Perspektive von Ori zu hören, der selbst jahrelang geliefert hat und sich mit den Auswirkungen auf die Gesellschaft beschäftigt hat. Und auch nochmal von Rita in die Pflicht genommen zu werden, sich wirklich damit zu beschäftigen und auch mal auszuhalten, obwohl es nicht okay ist. Das Team für diese Folge war Friederike Seeger, Grit Eggerichs, Anne Bohlmann, Jan Morgenstern und ich, Pschemmengeschuk. Wenn ihr uns eure moralischen Dilemmata beichten wollt oder sonstige Nachrichten schreiben, könnt ihr das unter factsundfeelings@deutschlandradio.de. Unseren Kontakt findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, den Podcast Barbecue. Das ist der Black-Brown-Queere Podcast von Cosmo. Die Hosts Dominik Jalö und Suher Jasmati sprechen mit ihren nicht-weißen und queeren Blickwinkel über Themen aus Popkultur und Politik. Die traurige Nachricht, Barbecue endet mit den aktuellen Folgen nach über 5 Jahren. Aber die letzte Staffel ist jetzt erschienen und es ist ein Rundumschlag aus den besten Barbecue-Themen. Zu Gast ist unter anderem die Rapperin Ebau, die erzählt, wie es ist, als queere Women of Color im Hip-Hop unterwegs zu sein. Außerdem geht es um antimuslimischen Rassismus und zum krönenden Abschluss besprechen Dominik und Suher in einer sehr persönlichen Folge ihre Highlights aus 5 Jahren Barbecue. Hört auf jeden Fall rein, es lohnt sich. Den Barbecue-Podcast von Cosmo findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.